Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge. Besonders begrüßen darf ich wieder Pater Karl Wallner. Schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für diese SDS-Sendung. Pater Karl, wir beginnen gleich mal mit einer schönen Zuschrift. Sehr geehrte hochwürdige Herren, in der Stunde der Seelsorge erhalte ich seit vielen Jahren wertvolle Impulse für mein geistiges Leben. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das tut doch gut, wenn solche Zuschriften kommen.
Ja, es tut sehr gut, das muss ich wirklich auch sagen, weil ich glaube, wir beide als Priester haben ja so einen missionarischen Drang in uns und die Medien, gerade eben jetzt KTV und die Stunde der Seelsorge, gibt uns die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die sonst, wie soll ich sagen, nicht diese Informationen über den Glauben bekommen könnten. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, also für mich baut es sehr auf, wenn ich dann Rückmeldungen bekomme, oft auf der Straße. Hier in Wien werde ich sogar angesprochen. Also ist wirklich interessant. Ja. Also ist gut so. Ja, freut uns sehr. Vielen herzlichen Dank. Aber bitte betet auch für uns, weil manchmal ist es nicht leicht, jetzt eben etwas so zu sagen, dass es wirklich klar ist und dass es verständlich ist und vor allem, dass es euch weiterhilft.
Ja, diese Zuschrift geht noch weiter. Als bald 90-Jähriger mit mancherlei Beschwerden freue ich mich schon jetzt sehr auf das uns verheißene ewige Leben im Himmel, Pater Karl.
Ja, also das ist eine wunderbare Haltung. Der heilige Martin, den wir sonst vor allem wegen seiner Nächstenliebe ehren, hat ja auch einen wunderbaren Satz bei seinem Sterben gesagt. Und wenn ein 90-Jähriger sich dem anschließt, dann ist das wunderbar. Er hat gesagt, ich fürchte mich nicht vor dem Tod, ich weiß es aber auch nicht zurück, weiterzuleben. Non recurso vivere. Also, weil manche alte Leute, die sagen, ich möchte schon sterben und so weiter. Und deshalb geht ein bisschen Richtung Verzagtheit. Also, die richtige Haltung ist, sich auf das ewige Leben zu freuen. Aber zugleich auch mit beiden Beinen noch in der Wirklichkeit zu sein. Es gibt immer Enkelkinder, Urenkelkinder, Menschen, für die man betend und sonst sorgend da sein kann. Ja, also die richtige Haltung ist Freude auf die Ewigkeit und zugleich eben auch im Irdischen verwurzelt und solange der liebe Gott macht das. Ja, der liebe Gott hat seine Pläne und wir legen uns in seine Hände.
Interessant sind ja auch immer dann diese Anschreiben, die wir haben oder diese Anreden. Liebe, wackere, freidenkende Menschen, wie soll ich merken, dass Gott mich liebt? Ich anerkenne, dass Jesus auch für mich gestorben ist. Manchmal grübel ich nach, was wohl meine größten Sünden sind. Ich hatte damals mit der Liebe gespielt, aber mir war klar, dass ich nie eine Liebe ohne Frucht wollte. Ich habe zwei Kinder erzogen. Vielleicht hätten es mehr sein können. Was ist heute meine Hauptsache? Oder nehmen wir die Frage mal so. Was ist heute meine Lebensaufgabe? Das ist mir doch noch nicht ganz klar.
Also deshalb beten wir immer im Vater unser, dein Wille geschehe. Nicht? Das ist immer die Bitte, dieser Wille Gottes ist der Wille für die ganze Welt natürlich. Er ist aber auch der konkrete Wille für das konkrete Leben des Einzelnen, der da betet. Dein Wille geschehe. Jesus hat am Ölberg dieselbe Bitte ja wiederholt in seiner Todesangst, also in dieser Situation, wie soll es weitergehen und so weiter. Nicht hat er diese Bitte gesagt, die Situation der Schreiberin und des Schreibers ist weit weniger dramatisch, aber einfach diese Bitte an Gott stellen, was ist dein Wille, was willst du von mir in meinem Leben? Das Nachgrübeln, ob man dieses oder jenes recht gemacht hat, mehr Kinder oder mit der Liebe gespielt und so, wie es davor gekommen ist, also das kann man schon machen, ja. Aber der heilige Paulus schreibt auch, ich lasse das zurück, was hinter mir liegt, ja, und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Da geht es um den Siegespreis der ewigen Herrlichkeit. Also ein Läufer, nicht mit dem er sich dann auch vergleicht im Stadion, der schaut auch auf das Ziel, ja, und nicht auf die Trainingseinheiten, die er hinter sich jetzt hat. Also ich glaube, das ist einfach wirklich wichtig, dass wir zielorientiert auf die Zukunft schauen, und dann jeden Tag einfach das Leben in Gottes Hand zu legen. Es ist ja ein Geschenk, das wir von Gott haben. Und wenn der Wille Gottes in unserem Leben geschieht, also dann geschieht das Richtige, weil der Wille Gottes will unser Heil. Und die Grundlage ist ja da, mir hat es sehr gut gefallen, dass dieses Schreiben eröffnet worden ist, also die Frage nach der Liebe und dann zugleich, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, das ist ja das Entscheidende. Also die Liebe, die Gott zu uns hat, erweist uns dadurch, dass er seinen Sohn für uns hingibt. Das heißt, ein Mensch, der weiß jetzt eben im Glauben, ich werde von Gott in so einem Übermaß geliebt, dass er seinen Sohn für mich hingegeben hat, also der wird sicher auch schaffen, sich täglich jetzt eben in diesen liebenden Willen Gottes hineinzulegen. Dein Wille geschehe, empfehle ich allen, als wirklich bewusstes Gebet täglich im Vaterunser zu sprechen.
Also dein Wille geschehe als Lebensaufgabe, die uns alle betrifft, man könnte es ja auch andersrum formulieren, unsere Beziehung mit Jesus Christus permanent zu vertiefen. Und wenn ich nochmal zurückkomme auf diese erste Zuschrift, die wir hatten, mit der Freude auf dem Himmel in diesem Bewusstsein leben, dass unser ganzes Leben nichts anderes ist als eine einzigartige Vorbereitung auf das ewige Leben.
Das ist ein Bewusstsein, das heute ja vielfach geschwungen ist. Also uns fehlt der sogenannte eschatologische Horizont. Also das Wissen, Eschaton ist das Letzte, wird dann aber im Lateinischen übersetzt mit dem Neuesten. Also die letzten Dinge im Griechischen sind im Lateinischen die neuesten Dinge. Wir haben sie im Deutschen leider übernommen, also mit dieser griechischen Übersetzung. Eschata, die letzten Dinge. Und es sind auch keine Dinge, sondern es sind Zustände oder genauer gesagt, es ist eine Beziehung zu Gott, die uns dann erwartet, die in der Fülle jetzt eben Himmel heißt. Also ich glaube, dass das sehr geschwunden ist heute und dass wir so leben. Manfred Lützhardt hat einmal, glaube ich, diese Formulierung, wir leben wie in einem großen Sarg, ja, auf dem oben der Deckel liegt, nämlich der Deckel der Endlichkeit. Aber dieser Sarg ist so groß und so weit jetzt eben. Also wir haben so viel Schönes, ja, dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind, dass wir eigentlich, wenn wir nicht an Gott glauben und wenn wir nicht auf den Himmel zuleben, eigentlich schon eingesargt sind in unserer Endlichkeit. Und das ist ein Thema, das wirklich also auch, glaube ich, schuld ist an vielen psychischen Krisen, die die Menschen heute haben. Manfred Lützer darf diese formulieren, aber das Thema ist, glaube ich, wichtig auch. Ja, wenn jemand schreibt, der freut sich auf den Himmel, Manfred Lützer die Formulierung nicht, also früher haben die Leute gewusst, ich lebe 60, 70 Jahre hier auf Erden und dann kommt die Ewigkeit, nicht? Also die haben einen großen eschatologischen Horizont gehabt, den größtmöglichen. Also die haben geglaubt, dass Christus uns dann Ewigkeit eröffnet. Heute ist dieser Glaube vielfach weggefallen und da nützt es auch nichts, dass die Lebenserwartung beständig steigt, ja, weil eben jetzt 80 oder 90 oder 100 Jahre ohne Ewigkeit sind unendlich viel weniger als eben jetzt dieser feste Glaube daran, dass uns danach, nach diesem Leben, eben jetzt Ewigkeit erwartet. Also ich glaube, das ist wirklich in dieser ersten Zuschrift sehr positiv und vorbildhaft. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Das heißt, dass man sich nicht auf Sterben freut. Das Sterben ist ein Prozess, vor dem wir dürfen Todesangst haben. Da habe ich oft schon darüber gepredigt. Das ist eine psychologische Sache. Aber eben im Glauben sich darauf freuen, dass dann Gott uns etwas bereitet hat, dass kein Auge gesehen, kein Ohr gehört in keines Menschen Sinn gedrungen ist, das aber denen bereitet, die ihn lieben. Und im Johannesbrief heißt es, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht schauen. Das gibt uns doch in diesem Leben irgendwie eine Standfestigkeit. Da haben wir doch einen Sinn, einen Logos, nicht auf den wir ihn leben. Das macht uns doch eigentlich stark zu wissen, diese Vorläufigkeit endet in einer himmlischen Endgültigkeit.
Also diese Frage, die da kam, was ist heute meine Hauptsache, die wir umformulieren, ist, was ist heute meine Lebensaufgabe, ist eine Steilvorlage für diese Stunde der Seelsorge, um die geht's ja hier. Wir haben ja schon festgehalten, also den Willen Gottes erfüllen, die Beziehung zu Jesus vertiefen, im Blick auf den Himmel auch leben. Aber dazu gehört ja immer auch, was Papst Franziskus genannt hat, an die Ränder gehen, Menschen mitnehmen, die uns auch brauchen und sie nicht übersehen. Ich kann nicht Gott lieben, den ich nicht sehe, und den Bruder, den ich sehe, nicht lieben.
Ja, das ist ein Zitat aus dem ersten Johannesbrief, das sehr wichtig ist, weil für uns Christen ja auch Gottesliebe und Nächstenliebe dadurch in eins fallen, weil Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, der ewige Logos, Mensch geworden ist. Also in einem Menschen ist eben jetzt der ewige Gott gegenwärtig. Deshalb ist die Liebe zum Menschen immer auch eine Form von Gottesliebe, eine Ausgestaltung auch dieser Gottesliebe. Das macht das Christentum auch einzigartig. Und deshalb sind wir Christen auch, wir kriegen das gar nicht mit, ja, aber ich erlebe es halt auch als Leiter eben der päpstlichen Missionswerke. Wir helfen im Auftrag des Papstes den Schwestern, den Priestern, den Bischöfen in den Ländern des Südens, wo Armut ist, wo oft auch Katastrophen sind. Das ist tatsächlich so, dass wir Christen das sind. Also wenn irgendwo eine Hungerskatastrophe im Südsudan ausbricht, dass wir dann hier, die wir tausende Kilometer entfernt sind, uns bemüßigt fühlen, ja gedrängt fühlen, jetzt eben zu helfen, weil wir das ganz tief, das gibt's, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ja, also diese Form von Humanität gibt es in dieser ausgeprägten Weise nicht. Ist irgendwo ein Erdbeben und so weiter, ob das in Nepal ist oder irgendwie. Also wir fühlen uns gedrängt, dann zu helfen, weil eben ganz tief, auch sogar in unserer Säkularität, die ja christlich geprägt ist, steckt es drinnen. Im anderen ist Christus gegenwärtig. Und deshalb helfen wir. Humanität ist eine Form jetzt eben, wie wir Gottes Liebe jetzt letztlich auch praktizieren. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also wie soll man leben? Man soll wirklich leben für den anderen. Das entscheidende Wort, das Jesus, mit dem er seine ganze Existenz beim letzten Abendmahl zusammenfasst, ist für mein Leib, für euch gegeben, das Blut des neuen Bundes, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Also dieses Fürsein für andere, also mein Ich investieren in das Du, in das Wir jetzt für die anderen, sich selbst gleichsam für den anderen geben, das ist unser Schatz dann für die Ewigkeit, wo Jesus sagt, also nicht Schätze sammeln, die dann von Rost und Motte, Motte und Rost gefressen werden, das vergänglich ist, du kannst eh nichts mitnehmen, du kannst deine Goldmünzen und deine Bankkonten kannst du nicht mitnehmen. Aber der Schatz, den du einmal haben wirst, das ist dieses für andere sein, für andere tun und letztlich auch als Hilfsorganisation, die wir angewiesen sind auf die Großzügigkeit, muss ich das auch sagen, für andere spenden und helfen.
Zum 9. Mal fand ja jetzt in Rom der Welttag der Armen statt, beziehungsweise weltweit wird der begangen, jetzt in der katholischen Kirche. Papst Franziskus hat den ganzen eingeführt. Dieses Jahr im Rahmen der Heilig-Jahr-Feier der Armen. Papst Leo hat mit, glaube ich, 1300 Frauen und Männern gegessen in der Audienzhalle. Und er hat gesagt, wie viel Armut bedrängt unsere Welt? Da geht es eben nicht nur um die materielle Armut, sondern es gäbe auch sehr viele moralische und geistige Nöte, von denen oft die Jüngeren betroffen sind. Und was all diesen Formen gemeinsam sei, das sei das Drama der Einsamkeit. Ja, also, ob das jetzt irgendwo in Afrika oder bei uns ist, überall auch das Thema Einsamkeit als besondere Form von Armut. Wir reden über das, anderen Menschen sich zuwenden.
Ich glaube, das hängt auch mit der Gotteskrise zusammen, ja, weil Gott ist ja das große Du, ja, das mich öffnet eben jetzt auf den letzten Horizont, der eine Person ist, Jesus Christus, und wo ich jetzt im Glauben nicht diese Beziehung zu Jesus habe, dort bin ich auch defizitär in meinen Beziehungen zu den anderen. Und die Folge davon ist dieses Sich-Einsperren im eigenen Ich, dieser Mega-Egozentrismus, den wir heute haben, den Matthias Horks eben kritisiert und analysiert, weil er einfach ein Phänomen heute ist. Nicht? Wir haben einfach bei uns im Westen eine Mentalität entwickelt, wo wir selbst so, wie soll ich sagen, ein eigener Kosmos für uns selbst sind. Und dann gibt es auch noch die anderen irgendwie, aber die sind alle nur dazu da, um mich letztlich mit meinen Gefühlen zu befriedigen. Ja, also auch Beziehungen brauche ich nur für mein eigenes Ich. Ich erinnere daran, dass die Mutter Teresa gebetet hat, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Das ist christliche Liebe. Und dieses in Beziehung mit Jesus sein, ist eine Therapie gegen diese Egozentrizität, die wir heute jetzt eben haben. Und die Folge dieses Egozentrismus ist einfach die Einsamkeit. Also wenn ich nur mich habe und wenn ich rückgespiegelt bin dauernd auf mich, wenn ich so in einem Spiegel lebe, was bringt das mir, was habe ich davon und so weiter, wie geht es mir, wie fühle ich mich, Selbstverwirklichung, Selbstumsetzung und so weiter des eigenen Ich, das hat man uns ja seit 20, 30, 40 Jahren, hat man uns als die große, jetzt, wie soll ich sagen, ich meiner mir mich nicht. Also man schaue sich an diese Seminare, die da für junge Leute Wirtschaftstreibende gehalten werden. Das ist geprägt eben jetzt von einem selbst zurückgeworfen sein in den Hochmut, in den Stolz auf das eigene Ich. Ich mache die beste Fassung meiner selbst aus mir. Ich. Ja. Und die Folge davon ist einfach Einsamkeit. Wenn ich nur mich habe, dann bin ich sehr allein. Ja, also, aber wenn ich Gott habe und wenn ich eben lerne, im für die anderen zu leben, also dann ändert sich das Ganze. Aber natürlich, das ist jetzt ein bisschen zu philosophisch gewesen. Also die Einsamkeit ist natürlich ein Phänomen, die natürlich dann auch Menschen betrifft, ja, die nicht in diesem eigenen Defizit sind, sondern weil einfach zu wenig da ist, zu wenig Sensibilität für die anderen da zu sein. Wir haben wirklich ein gesellschaftliches Defizit, das in unserer Psychologie beginnt und wo ich glaube, dass die Ursachen unter anderem auch darin liegen, dass unsere Gottesbeziehung, also die Beziehung zum großen Du, so geschwächt ist.
Wir sprechen über die Frage, was ist heute meine Lebensaufgabe? Und Papst Leo ist hier sehr konkret geworden am vergangenen Sonntag, also im Blick auf das Thema Einsamkeit. Deshalb wollen wir aufmerksam sein für die anderen, für jeden, wo wir sind, wo wir leben und diese Haltung schon in der Familie vermitteln, um sie an den Orten konkret zu leben, wo wir arbeiten und studieren, in den verschiedenen Gemeinschaften, überall, indem wir bis an die Ränder vordringen, da kommt diese Formulierung von Papst Franziskus, und Zeugen der Zärtlichkeit Gottes werden. Also, was Papst Leo sagt, nochmal zurück zu dieser Zuschrift. Da schreibt uns jemand, er hat Kinder großgezogen. Was ist jetzt meine Hauptsache? Was ist meine Lebensaufgabe? Oft ist es im Rahmen der eigenen Familie, der Nächsten auch da zu sein und hier die Zärtlichkeit Gottes zu lieben.
Ja, also ich möchte euch nochmal diese drei Buchstaben sagen, ja im Deutschen für, im Lateinischen pro, im Griechischen ist es übrigens hyper. Also für andere da sein, für. Das beginnt schon damit, indem man sich selber mal checkt, wie man redet. Wir merken oft gar nicht, dass wir dauernd nur über uns selber reden. Vielleicht bemerkt man das bei anderen. Ja, also wenn man mit denen redet, da sind die nach drei Sätzen, sind die schon bei sich und bei ihren Krankheiten und bei ihren Befindlichkeiten und was alles und so weiter und so fort. Ja. Also die reden nur über sich selber. Ja. Und wir müssen einmal checken, also überprüfen heißt es, das ist ein Jugendwort, checken. Also wir müssen mal überprüfen und selber ein bisschen aufmerksam sein. Ja, ist es bei mir nicht auch so? Rede ich nur über mich? Geht es nur über meine Empfindlichkeiten? Oder nehme ich überhaupt den anderen wahr? Habe ich diese Sensibilität für den anderen, die Papst Leo da am Welttag der Armen jetzt eben eingefordert hat? Bin ich für die anderen da? Ja, und wir manchmal auch, das erlebe ich halt auch, weil wir hatten gerade einen großen Spendenaufruf für den Südsudan im Zusammenhang mit Weltmissionssonntag. Also die Leute haben sich schon auch immunisiert. Ja. Warum soll ich da jetzt eben, was geht mich das an und so weiter? Oder eben jetzt, also da muss man schon aufpassen, dass man sich, wie soll ich sagen, diese Sensibilität auch für die Not des anderen erhält, denn keine kirchliche Hilfsorganisation verlangt von dir, dass du dein Haus und alles verkaufst, ja, sondern dass du etwas von dem gibst, was du kannst, ja, um eben jetzt den Ärmsten nicht zu übersehen. Das große Für, ja, das oft dann lebensrettend ist, wie wir es jetzt eben erleben, das liegt eben auch darin, dass ich halt einen Erlagschein ausfülle und dann 50 Euro oder 100 Euro jetzt eben für etwas gebe. Also das sind wirklich Dinge, die einem auch befreien aus dem eigenen Ich. Tut vordergründig vielleicht weh. Auf der anderen Seite merke ich immer, dass dieses Rausgehen auf sich selbst, das für andere etwas tut. Und ich bleibe jetzt, Entschuldigung, weil ich eben wirklich das Anliegen habe. Ich leite die päpstlichen Missionswerke hier in Österreich und wir brauchen eure Hilfe, eure Spenden. Ohne das geht's nicht. Und ihr habt keine Ahnung, was draußen los ist in der Welt und so weiter. Also das befreit mich auch von meinem eigenen Ich. Und am Schluss habe ich immer bemerkt, wenn jemand spendet, ja, macht es Freude. Es macht Freude, weil es eine Form von Selbstbefreiung ist und das für andere Sein macht glücklich. Und Gott liebt einen freudigen Geber und das Geben macht auch selbst Freude.
Die Frage der Sendung lautet heute, was ist heute meine Lebensaufgabe? Ich möchte noch einen anderen Aspekt reinbringen, aber letztlich bringt er das alles zusammen, den Willen Gottes umsetzen, mit Perspektive auf den Himmel leben, die anderen Menschen mit im Blick haben. Papst Leo hat im Sommer die Vatikanangestellten eingeladen, nach Heiligkeit zu streben. Wortwörtlich heilig sein, jeder von uns. Das ist die Lebensaufgabe, die jeder Christ hat.
Ja, da öffnest du ein großes Thema, nicht? Weil was ist heilig? Ja, also die eigentliche Heiligkeit ist die Heiligkeit Gottes und Gott ist in einer unvergleichbaren Weise heilig. Ja? Tu solus sanctus, du allein bist heilig, sagen wir im Gloria über Christus, nicht? Aber diese Heiligkeit, wenn wir Menschen sie jetzt in uns zulassen, sie ist eine Geschenk der Gnade, ein Wirken Gottes, die bewirkt, dass wir die Haltung Gottes, die Haltung Christi annehmen. Jetzt bin ich schon wieder beim Für. Ja? Weil Christus hat für die Menschen gelebt. Er hat sein Leben rein investiert für die Armen, für die Kranken. Ja? Er ist der Heiland, Gott, der heilt eben, indem er sich selbst investiert und zwar in der radikalsten Weise, indem er dann sein Leben für uns hingibt. Für die, die ihn nicht lieben, ja? Für die, wo er keinen Dank bekommt, für die, die ihn auch noch verspotten wie am Kreuz hängen, für die Jünger, die ihn verlassen und verraten haben. Ja? Und dieses sich rein investieren in das große Für ist die große Befreiung noch einmal. Also heilig werden heißt, so zu leben oder, wie soll ich sagen, Christus in sich, wie Paulus formuliert, zum Vollalter reifen zu lassen. In dem Stand, in dem du gerade bist. Ob du eine Oma bist, ja, oder ob du ein Jugendlicher bist, ob du ein Schüler bist, ob du ein Vater bist, der täglich um 7 aus dem Haus muss, damit er die Familie erhalten kann, ob du gerade auf Jobsuche bist und so weiter. Du kannst heilig werden, wenn du das in dir zulässt und denk immer dran, heilig bist du dann, wenn du Jesus gleichförmig wirst und Jesus ist die große Hingabe für die anderen.
Papst Franziskus hat ja diesen Begriff eingeführt, zumindest kenne ich ihn von ihm her, Heilige von nebenan. Er hat ja dann in seinem apostolischen Schreiben Gaudete et Exultate von 2018 dieses schöne Beispiel gebracht. Die Frau, die auf den Markt geht, da kommt man mit anderen ins Gespräch und dann beginnen andere schlecht über andere Menschen zu reden. Sie sagt, ich möchte es nicht. Papst Franziskus sagt, ein Schritt zur Heiligkeit. Dann kommt sie heim, ihr Kind möchte das erzählen, was ein Tag über war. Die Frau ist müde, sitzt aber geduldig hin, hört liebevoll zu. Papst Franziskus hat gesagt, ein weiterer Schritt zur Heiligkeit. Dann hört sie irgendwelche Nachrichten, die brutal sind. Und dann nimmt sie halt einen Rosenkranz in die Hand, betet den Rosenkranz. Und Papst Franziskus sagt, wieder ein Schritt zur Heiligkeit. Und dann geht sie aus dem Haus, trifft da einen Armen. Für den hat sie liebevolle Worte. Und Papst Franziskus hat gesagt, wieder ein Schritt zur Heiligkeit. Also ein schönes Beispiel, ein Top-Beispiel, das uns alle inspirieren kann, so Heilige von nebenan zu sein. Es kommt auf das Kleine an, auf das, was uns im Alltag betrifft.
Genau. Und vielleicht, also ich kann das kann man so stehen lassen, natürlich, weil Papst Franziskus hat immer diese Art gehabt, dass er bebildert hat. Was nur darin auch rauskommt und auf was man aufpassen muss, es ist immer ein Kampf gegen das Schwergewicht der Erbsünde. Weil das geht nicht automatisch, wenn andere schlecht reden, dass ich dann eben jetzt gegensteuere. Ich muss gegensteuern, ja, weil sonst bin ich schnell drin und rede auch schlecht über die anderen. Sehr schnell, wenn ich heimkomme und dort sehe ich, es ist jemand einsam und so weiter, bin ich trotzdem in meinen Sachen und lasse den jetzt eben links liegen und so weiter. Also aufpassen. Also es gibt ein Schwergewicht, das nach unten zieht und Christ sein und noch einmal zu dem vorigen Begriff heilig werden, heißt jetzt eben gegenzusteuern. Ja? Und dazu gibt's die Kirche, dazu gibt's die Gnade, dazu brauchen wir das Gebet, dazu brauchen wir die Sakramente. Du kannst das nicht aus dir selber. Ja? Homo habet de suo nihil. Nisimendatium, also der Mensch hat in sich, sagt das, die Synode von Orange 529, nichts, ja, außer Sünde und Lüge und so weiter, nicht? Also es ist eine sehr harte Formulierung, die Erbsündenlehre vom heiligen Augustinus ein bisschen plakativ macht vor 1500 Jahren, ja. Also wir müssen auf das aufpassen, weil das bedeutet dann auch, weil, wenn man das so hört, ja, so romantisch und ich bin jetzt so lieb und so gut und so weiter und so fort, ja, und wir merken aber, dass wir es nicht zusammenbringen. Warum? Weil wir uns nie bewusst geworden sind, dass das Große für die anderen da sein, das große Heiligwerden immer auch eine Forderung ist, dass ich mich gegen diese Schwerkraft, die in mir selbst, die mich hinunterzieht, das Erbsündige, dass ich dagegen zu kämpfen bereit bin und die Gnadenmittel ergreife, die Christus durch seine Kirche in die Zeit geschickt hat.
Ja, Pater Karl, dann passt doch die Nachfrage, lieber Pfarrer Rimmel, lieber Pater Karl Wallner, welche Rolle spielen persönliche Anstrengungen und göttliche Gnade im Prozess der Heiligung? Kann ein Mensch ohne die Hilfe Gottes wirklich heilig werden oder ist die Heiligung allein ein Werk der göttlichen Gnade?
Also die Heiligung ist allein ein Werk der göttlichen Gnade, aber, und jetzt kommt das große Aber, in Zusammenarbeit mit dem freien Willen, den wir geben. Es gibt hier keine Aufdröselung, ja, was hier das eigentlich letztlich Entscheidende ist oder wie diese Kooperation zwischen menschlichem Tun und göttlicher Gnade geht. Also da hat man Jahrhunderte über Augustinus und Pelagius und dann über den Jansenismus und über den Gnadenstreit und so weiter hat man herumgestritten, wie das jetzt eben geht. Mehr Mensch, mehr Gnade. Es muss beides sein. Deshalb gilt dieser Satz: Tu alles so, als würde es allein von dir abhängen und vertraue darauf, dass alles durch die Gnade Gottes geschieht. Also wir brauchen wirklich beides und also ein selbstisches Tun, wie wir es heute so ein bisschen pelagianisch haben, ja, wie es in der Politik und so weiter, wir tun, wir retten das Klima, wir machen das und so weiter und so fort. Und es funktioniert ja alles in Wirklichkeit nicht. Es wird, Entschuldigung, immer chaotischer nach meinem subjektiven Gefühl. Also das ist nicht unsere Sache, sondern ein Christ, ja, der weiß immer, ich brauche Gottes Hilfe dazu, aber zugleich auch, ich lehne mich nicht zurück und warte jetzt eben auf Fatum, auf Schicksal, also Gott wird schon machen, ja, oder nein, also es muss wirklich auch mein Engagement dabei sein, mein freier Wille, und dann eben jetzt vertraue ich ganz darauf, dass die Gnade alles macht. Ora et labora, sagt unser Ordensvater, der heilige Benedikt, also bete, also alles hängt von Gott ab, et labora, und streng dich an, also arbeite. Das ist ein gutes Prinzip, um jetzt eben voranzukommen.
Aber der Akzent liegt immer auf der Gnade. Der Beginn ist immer der Gnade. Und das menschliche Mittun ist dann eben ein Mittun, ein Mitwirken mit der Gnade. Alles ist Gnade.
Genau, also das heilige Augustinus nicht, also die Gnade kommt zuvor, die Gnade begleitet und die Gnade vollendet. Das ist ganz klar, aber sie tut es eben nicht ohne unser Mittun.
Pater Karl, somit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir alle erkennen, was dein Wille für unser Leben ist und dass wir dann bereit sind, diesen deinen Willen auch in unserem Leben mit deiner Gnade umzusetzen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, dir vielen Dank für dieses Gespräch, auch Ihnen vielen Dank für Ihre Zuschriften, für Ihre Fragen, für Ihr Interesse an dieser Sendung, fürs Einschalten. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.